Gut, also wir waren sozusagen in der Mitte der Luzinde und eben in diesen Fantasien von nichts kann einen trennen, jede Entfernung würde ihn gewaltsamer, würde sie gewaltsamer an ihn reißen, und auch in der Fantasie vom gemeinsamen Tod, wie wir sie eben aus den indischen Gebräuchen kennen und wie wir sie heute nur mehr daran kennen, dass damit einer Beziehung eine gewisse Dignität ausgesprochen wird, weil man von der Brechungskraft von Beziehungen ausgeht. Das ist man damals wohl auch. Das heißt, Schlegel hatte ja das Erlebnis, dass sein Bruder mit einer verwitweten Frau, die von einem anderen Mann ein Kind bekommen hat und ihn dann schließlich verlassen hat und sich einem anderen zugewandt hat. Aber was er beschreibt, können wir uns heute eher deuten. Und zwar gibt es dafür ein wunderbares Wort. Es ist die Limereszenz. Was ist die Limereszenz? Das ist die Verliebtheit, betrachtet von den neuroendokrinen Prozessen, die dabei sich abspielen. Also Dopamin sorgt für euphorische Zustände, Adrenalin sorgt für Aufregung, Endorphine und Cortisol sorgen für rauschartige Glücksgefühle und Wohlbefinden. Und umgekehrt, wenn die geliebte Person abwesend ist, wird das als schmerzhaft erlebt. Bei Männern wird das Testosteron abgebaut. Duftstoffe, also Pheromone, werden verstärkt abgegeben, und der Serotoninspiegel, der ja sehr wichtig ist für unser Wohlbefinden, sinkt. Das Interessante ist, dass entgegen der Schlegelschen Fantasie vom Let It Last Forever das Gehirn diesen Rauschzustand, und zwar stütze ich mich da auf die WHO, nach 24 bis 36 Monaten. Das ist dieses berühmte Bert Brecht nähert sich der Freundin des Philosophen Wolfgang Harich und sagt, na, tun Sie mal nicht so, in 2 Jahren gebe ich Sie zurück. das heißt, man kann die Luzinde auch als ein frühes Beispiel von Drogenliteratur lesen. Der Niklas Luhmann in Liebe als Passion 1982 hat Liebe als eine gesellschaftliche Semantik gedeutet und die romantische Liebe als ein Phänomen der Moderne, und zwar grundgelegt vom Bürgertum des 18. Jahrhunderts gedeutet. In einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft, schreibt er, fungiert Liebe als symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium, das Unwahrscheinliche, ich habe mir das fett gedruckt, weil wir eben mit diesem Unwahrscheinlichen, also Dinge, die empirisch nicht zusammenhängen, so oft konfrontiert sind, wahrscheinlich machen soll. Aufgrund der kommunikativen Polykontexturalität erschwert sich die identitätsbildende Interaktion, die im Austausch mit anderen bestätigt werden muss. Aber, sagt Luhmann, wir leben in einer Vielzahl von Rollen, erfahren dort nur unpersönliche Kommunikation und begreifen uns gleichzeitig als etwas Einzigartiges. Das die Motivation, sich auf den anderen einzulassen, ist gering, weil der eben auch einzigartig ist. Und dieses Schlegelsche, er fühlte, dass er diese Einheit nie verlieren könnte und dass damit das Rätsel seines Lebens gelöst war, passt. Also romantische Liebe und Ironie sind nicht so weit voneinander. Aber ich möchte bleiben bei dieser Luhmannschen Feststellung, die ja nicht nur Luhmann getroffen hat, dass das eine bürgerliche Angelegenheit ist. Und also ich setze voraus, wir wissen, das Bürgertum hat eine gigantische Revolution gemacht und hat unsere Welt umgestaltet. Hat es jetzt nur die Liebe umgestaltet? Oder ist die Liebe ein Instrument der Umgestaltung? Und das kann man auch von der anderen Seite sehen. Ich denke, einige von Ihnen werden den Emmanuel Todd kennen, einen französischen Soziologen, Universalhistoriker, der sich lustigerweise als empirischen Hegelianer bezeichnet und sehr viel Deviantes, als jetzt gerade viel in den Medien mit den nordafrikanischen Aufständen über Islam, Islamismus und Ähnliches schreibt. Und für ihn ist das, was wir hier als romantische Liebe bezeichnen, nämlich die Gleichwertigkeit des Begehrens der Frau, erstens, verbunden mit einem bestimmten Bildungsstatus, sozusagen eine revolutionäre Angelegenheit. Und er analogisiert das mit Europa vor der Französischen Revolution, vor dem Bürgertum. Er sagt, auch damals gab es die arrangierte Heirat. Die Frau wurde geachtet in ihrer Funktion, sie wurde aber nicht geachtet in ihrem Begehren. Ja, das weibliche Begehren war zumindest eine Nischenangelegenheit. Und das hat das System stabilisiert. Also die Häuser, wie man die aristokratischen Familien genannt hat, haben untereinander geheiratet. Man hat schon früh gewusst, der kriegt die Cousine und der kriegt die Cousine. Für das weibliche Begehren war eigentlich relativ wenig Platz, weil die Frage des Stammhalters musste einigermaßen sicher geklärt werden. Für das männliche Begehren gab es zahlreiche Ventile und man hat eine ungeheure Kohärenz geschaffen, in der eine Ansammlung von Bündnissen, die durch Eheschließungen gefestigt waren, wichtiger waren als der Staat. Ja, also wenn Ludwig XIV. Gesagt hat, l'état c'est moi, dann hat er nicht sich gemeint, sondern er hat die ganze Blasen rund um sich herum gemeint. Und der Emmanuel Todd registriert eben so etwas Ähnliches im Islam und sagt, diese Kombination der automatischen Cousin-Ehe, das ist ein bisschen undifferenziert, wo die Frau kein Bildungserlebnis hat und wo man dann im Haus des Schwiegervaters der Frau, also im Haus des Vaters des Mannes lebt, die ist genau der Punkt, wo auf der sozialen Ebene die Rückständigkeit dieser Gesellschaften begründet ist. Und in dem Augenblick, wo das weibliche Begehren akzeptiert ist, dann geht die Frau raus. Ja? Und dann geht die Frau raus und sucht sich einen Mann, der eben auch rausgegangen ist und nicht die Cousine genommen hat. Und dann sind die nicht mehr Bestandteil des Hauses, dann wohnen die nicht mehr beim Schwiegervater, sondern dann müssen die, wie im protestantischen System, dann müssen die selber was auf die Beine stellen. Das heißt, das System, man lebt im Haus des Schwiegervaters und der ist ja wiederum verheiratet mit seiner Cousine gewesen und das ist ein ganzes Grätzl. Ja? Wir haben das ja teilweise noch in einer legalistisch kodifizierten Form in Schutzbestimmungen für bestimmte Branchen. In Griechenland wird gerade sehr viel über die Lkw-Fahrer diskutiert und Soziologen sagen, die sind seit der Fuhrwerkerzeit sind die zusammengeschweißt. Ja, also es ist nicht nur so, dass ich jetzt hinkommen kann und mir in Griechenland einen Laster kaufen kann und dann dort fahren kann, sondern es wäre gut, wenn ich aus einer Familie bin, die dann mit einer griechischen Familie irgendwie kooperiert und dann bilden wir eine starke Lobby und schützen die Preise. Das heißt, wenn man jetzt aus historischer Perspektive sagt, die romantische Liebe ist subversiv, dann ist das nicht nur so eine Träumerei und Liebe ist subversiv, weil sie aufs Ganze geht oder sonst etwas, wie sich das manche Romantiker formuliert haben, sondern das hat einen empirisch fassbaren Hintergrund, den ich Ihnen jetzt versucht habe, mit dem Tod zu erklären. Ja, vielleicht noch eine ganz lustige Definition von Peter Fuchs. Liebe, Sex und solche Sachen heißt sein Buch zur Konstruktion moderner Intimsysteme. Der meint nämlich, ich lese das vor, weil es sprachlich so hinreißend und so gegen die romantische Konzeption ist. Eine wechselseitige Komplettannahme im Modus der Höchstrelevanz. Also der ist ohne Zweifel ein Systemtheoretiker und das Intimsystem, das im Feld Liebe operiert, ist eine Vorform des Sozialsystems Familie. Aber zurück zu unserem Paar bei Schlegel, die haben eine gemeinsame, sagt der Autor, erotische Fantasie und zwar den Rollentausch. Ob dir die schonende Heftigkeit des Mannes besser gelingt oder mir die anziehende Hingebung des Weibes. Ich glaube, dass da ziemlich viel gesprengt wird in diesen Sachen, ja, in diesem Satz. Also die sexuellen Rollenspiele, die doch heute eine nicht nur populärkulturell starke Präsenz haben, sondern vor allem in der amerikanischen Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen, werden hier einerseits festgeschrieben und andererseits wird eben auch getauscht. Das heißt aber auch, dass keine Rolle, also die des Oben oder die des Unten, mehr wert ist. Da geht es auch um die Hegelsche Anerkennung als zentraler Wert. Wenn Sie das vergleichen mit den Konzeptionen von Sexualität, die Fichte in Sexualität und Wahrheit auflistet, sehr stark orientiert an den Homosexuellen, wo also eben der Aktive hierarchisch weitaus höher steht als der Passive. Und wo sich Bornemann eben auf eine lange bis nach Rom reichende Tradition beruft, dann ist das hier eben auch etwas anderes. Es ist ein Doppelspiel, das hier betrieben wird. Und er sagt, wenn ich dir unterliege, das Wort hat eben eine doppelte Bedeutung, das heißt, der Moment des Orgasmus wird nicht, wie das in so vielen Gender Reflections ist, als der Moment der Auflösung der weiblichen Identität bei Karl Kraus, den ich immer wieder zitiere, ist das so besonders stark, sondern es wird hier auch als die Auflösung der männlichen Identität, obwohl wir ja aus physiologischen Untersuchungen wissen, dass es in den Männchen noch die Urangst gibt, der Rivale könnte kommen und daher einen sehr schnellen Spannungsabfall. Aber Schlegel spricht von einer wunderbaren, sinnreich bedeutenden Allegorie auf die Vollendung des Männlichen und des Weiblichen zur vollen und ganzen Menschheit. Also da geht es darum, etwas zu beschreiben, was eigentlich verboten ist. Es geht aber auch um eine eigene Vorstellung von Emanzipation, eben um eine apolitische, das ist nicht die schon auf die Tafel geschriebene Olympe de Gouges, die eben davon ausgegangen ist, die öffentliche Sphäre ist die Sphäre der Befreiung der Frau, sondern es ist die Befreiung des weiblichen Prinzips, dass Natur und Geist in einer eigenen, unpragmatischen Weise darstellt. Hier beginnt viel mit dieser Frau, die sozusagen erleuchtet ist, aber die vielleicht auch nur eine Fantasie ist. Es folgen dann zwei Texte, die die Intention haben, dass das erzählende Ich sich selbst der Luzinde vorführt, und zwar mit einem provozierenden Urteil und mit einem Bericht. Der nächste Teil ist eine Beschreibung der kleinen Wilhelmine, einer Zweijährigen, deren Sprache, ich zitiere, alles durcheinander in romantischer Verwirrung präsentiert und die vor allem ihr Genital entblößt. Und das preist der Ich-Erzähler. Wenn das Wilhelmine tut, was darf ich nicht tun, da ich doch bei Gott ein Mann bin und nicht zarter zu sein brauche wie das zarteste weibliche Wesen. O beneidenswürdige Freiheit von Vorurteilen! Wirf auch du sie von dir, liebe Freundin, all die Reste von falscher Scham, wie ich oft die fatalen Kleider von dir riss und in schöner Anarchie herumstreute. Es ist also sicherlich im Zeitgeist begründungsbedürftig, denn hier sind wir wiederum zurück bei der klassischen Dyade des aktiven Mannes und der passiven Frau und der Frau, die man also sozusagen ermahnen muss, sie soll ihre Hemmungen lassen. Also das ist hier, wo diese Erzählung konkret wird, scheint sie mir ein bisschen ein Rückschritt zu sein gegenüber den Prinzipien, die vorher verkündet werden. Die Allegorie von der Frechheit stellt, das ist schon ein schöner Titel und ein sehr charakteristischer Titel für diesen Autor, stellt in einem romantischen Garten einen Jüngling vor den Scheideweg, wie einst den Herkules oder wie eventuell auch den Paris. Es ist auf jeden Fall ein antikisierendes Thema, wobei aber Personifikationen wesentlicher Begriffe aus dem Zeitgeist auftreten. Also es tritt die Delikatesse auf und die Koketterie und Männerrollen und Frauenrollen und Moral, und es kommt immer auf einen Punkt raus, nämlich auf den Widerspruch zwischen Anspruch und Realität. Der Erzähler ist nicht allein, sondern er hat quasi einen Charon als Begleiter, nämlich den Witz, der sich aber so dehnt, bis er einfach nicht mehr da ist. Übrigens das Zitat, liebe Kollegin, das Sie urgiert haben, jetzt kommt es auf, ist ein Sekundärzitat, das sich aus dem Safranski Seite 227 gezogen habe. Ja. Ja. Ich habe gesagt, jetzt kommt es raus, und ich dachte, mit so einem kleinen Geständnis kriege ich vielleicht mildernde Umstände. Das ist also wiederum eine dieser Unterstellungen gegenüber der romantischen Ironie, dass sie sich selbst auflöst. Ja, also auch, dass dieser Witz auseinanderfällt in dieser Allegorie von der Frechheit, und dass es etwas drüber gibt, nämlich die Frechheit, und die Frechheit ist edel und großzügig. Es ist sehr schwer, mit dem Wort Frechheit als politischer und ästhetischer Kategorie zu arbeiten. Aber es ist einfach ein Kontinuum in der europäischen Geistesgeschichte, dass das Freche das Avantgardistische ist. Ja, also auch bei den Futuristen, bei Marinetti, wir jungen, frechen Futuristen, die Ohrfeige spielt da eine große Rolle, auch bei den russischen Futuristen, Majakowski, die Ohrfeige für den guten Geschmack. Und hier heißt es eben, dass nur die Frechheit edel und großzügig sei. Und das ist eben auch ein Kennzeichen einer Jugendbewegung. Und frech ist ja auch in Kabale und Liebe der Ferdinand, wenn er nicht mitspielt und sagt, ich ein deutscher Jüngling, dann ist er ja auch seinem Vater gegenüber frech. Ich glaube, wenn wir das in den Zeitgeist legen, dann waren wahrscheinlich auch die Kantschen Kritiken frech. Und Kant hat sich eben als ein Frecher, der sich durch Geistreichheit immunisiert, erlebt. Und jetzt schaut unser Erzähler in sich und da findet er eine reiche Welt. Das ist eben das Schlüsselerlebnis, dass diese innere Welt größer ist als die äußere. Und die Stimme der Fantasie sagt ihm, das ist ein Zitat, die Zeit ist da, das innere Wesen der Gottheit kann offenbart und dargestellt werden. Alle Mysterien dürfen sich enthüllen und die Furcht soll aufhören. Weihe dich selbst ein und verkündige es, dass die Natur allein ehrwürdig und die Gesundheit allein liebenswürdig ist. Und dann geht's weiter, bilde, erfinde, verwandle und erhalte die Welt und ihre ewigen Gestalten im steten Wechsel neuer Trennungen und Vermählungen. Verhülle und verbinde den Geist im Buchstaben. Das heißt, hier wird auf ein Außenverhältnis des Individuums rekurriert, das relativ wenig mit dem praktisch, kaufmännisch, bürgerlichen Alltag zu tun hat. Ich habe Ihnen schon gesagt, das Buch ist ohne den Meister nicht denkbar und es ist gleichzeitig eben ein Anti-Meister. Ja, weil er das eben schafft, sich zu integrieren, und zwar mit Hilfe der Frauen, die beim Meister ja teilweise recht schlecht wegkommen, denen er huldigt, weil in ihrem Zitat zarten Herzen das heilige Feuer der göttlichen Wollust tief verschlossen ruht und nie ganz verlöschen kann. Und diese Wollust schafft eben einen höheren Kunstsinn für ihn. Das heißt, das, was er dann später den außergewöhnlichen Zustand nennen wird, das ist eben ein Zustand, der vergleichbar ist mit dem Zustand, den Kunst in uns produzieren kann. Ich denke, wir müssen das heute relativieren, und zwar einfach deswegen, weil es noch nie so viel Kunst, Kultur, Bücher, Bilder und Ähnliches gegeben hat, wie die Menschen damals hatten. Ja? Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber es ist nicht so, dass die Empfänglichkeit für Kunst in der Jugend größer ist oder sonst etwas. Aber bestimmte Dinge, die man das erste Mal tut, sieht, hört, treffen einen eben noch frisch. Ja? Und wir sind hier an einem Punkt, wo, das dürfen wir nicht vergessen, jemand, der aus einem protestantischen Elternhaus kommt, also wo es noch ein Bildverbot gibt, und der sich dann allmählich mit der ungeheuren katholischen Bilderflut konfrontiert sieht, ja, wo sich der ändert. Das sind keine Sachen, die Schlegel alleine gehören, und das sind auch nicht Erlebnisse, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts stehen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen den heute, obwohl es eine Gesamtausgabe gibt, die ich sogar betreut habe, den heute ein bisschen aus dem Gerede gekommenen Romancier Graham Greene kennt. Graham Greene. Okay, da gibt es ein Buch, das heißt Das Ende. Und Greene ist ein Leben lang zwischen Psychoanalyse, Protestantismus, reformierten Protestantismus und Katholizismus umgependelt und hat sich dann aufsehenerregend konvertiert. Und es gibt einen Roman, Das Ende einer Affäre, der vor einigen Jahren neu verfilmt wurde. Die letzte Graham Greene-Verfilmung war übrigens Unser Mann in Indochina mit Michael Caine. Es gibt dann Unser Mann in Havanna mit Alec Guinness. Also der war in den 50er, 60er Jahren, der ist immer noch ganz gut. Und bei ihm ist das in diesem Ende einer Affäre, ist das auch eine Schlüsselszene, wie das ehebrecherische Paar aus Schutz vor den Bomben in eine katholische Kirche geht und dort mit dieser ungeheuren Bilderflut, die sie sich vorher nicht gegeben haben, weil sie sind nicht in die Kirche gegangen, überhaupt nicht, und in eine katholische schon gar nicht, konfrontiert sie. Und die Übersetzerin hat daraus gemacht, und man sieht, wie unbeholfen Greene hier ist, das fürs Deutsche völlig unerträgliche Wort, der Naturalismus der kirchlichen Darstellungen. Ja? Und das hat mich viel Überredungsarbeit gekostet, weil das ist eine Hilde Spiel-Übersetzung gewesen, und viel Streit mit englischen Experten, ob wir da nicht ein anderes Wort finden. Und das Schönste war ein englischer Kollege, der zurückgemailt hat, warum fragst du, katholische Bilder sind wirklich naturalistisch. Also der kommt aus dieser Tradition, und von daher nimmt er offensichtlich an, dass diese frühen sexuellen Erlebnisse eine Analogie haben mit der frühen Begegnung mit der Kunst. Ja, ich glaube, dass das, was er hier schreibt, nur unter diesen Bedingungen aufrechterhaltbar ist. Also ich komme gerade von einem viertägigen Berliner Aufenthalt, wo ich nichts anderes getan habe, als von der Museumsinsel und weiß der Teufel von welchen Museen herumzugehen. Das waren keine religiösen und das waren keine wollüstigen Gefühle, die ich hier erlebt habe, sondern das ist etwas anderes, und wir haben dem gegenüber ein Transportproblem gegenüber dieser Auffassung. Aber Schlegel hatte das eben nicht. Er baut uns eine Dichotomie auf, und zwar sind die Männer von Natur aus entweder heiß, das sind die Don Giovannis oder die Marquis de Cannes, oder sie sind kalt, das sind die Intellektuellen. Zur Wärme müssen sie erst gebildet werden, und die Frauen seien eben in der Frage der Sinnlichkeit und der Geistigkeit in einer besseren Balance. Das ist auch ein extrem oppositioneller Akt, ja? Weil wir damals, also seit dem Auftreten der Olympe de Gouges und in Frankreich schon früher, ja, in diesen beiden Theaterstücken von Molière einen kräftigen Widerstand gegen die blaustrümpfige Frau haben. Ja? Und in der 48er Revolution, 40 Jahre später, haben wir diese berühmten Daumier-Karikaturen. Sie steht da mit dem Manuskript in der einen Hand, mit der Feder und dem Tintenfass in der anderen, und da trägt sie den Saigling und der kippt ihr gerade am Boden. Oder der Mann steht in einem sehr weibischen Schlafrock da und sie trägt eine Hose und sagt, sie muss jetzt zur Versammlung des Komitees der jungen Mütter gehen. Also Schlegel hingegen hat eben hier das a priori, dass das nicht eine Widernatürlichkeit ist, wie sich das später vorurteilshaft festgesetzt hat, sondern dass es eine von Natur ausgegebene Konstanz gibt. Es gibt keine uneingeweihten Frauen, jede hat die Liebe bereits in sich, und die weibliche Liebe ist grenzenlos, aber auch unklassifizierbar. Also die weibliche Liebe zu einem Mann, es geht hier nicht um die auch später gepriesene mütterliche Liebe, der ja auch dieses Wort Grenzenlosigkeit zugeschrieben wird. Und das ist auf jeden Fall wieder einmal antithetisch zu den züchtigen Hausfrauen bei Schiller, die drinnen werken. Da wird aber auch ein Gegenbild zu Schillers ästhetischer Erziehung des Menschengeschlechts anvisiert, nämlich die Idee einer erotischen Erziehung des Jünglings durch das reife Weib. Also ein wenig wie bei Stendhal, Rot und Schwarz, wo der junge Mann ja auch seine erste Liebe, die Mutter seines Nachhilfeschülers, hat und durch die sozusagen zu einem mündigen Individuum wird, haben wir hier etwas Ähnliches, über dem allerdings ein sehr bemerkenswerter Satz steht, nachdem er so viel Festlegungen der Frauen getroffen hat, nämlich der Satz, das Weib sei noch von keinem Weisen ergründet. Nun heißt das aber, dass die Rede über das Weib eine metaphorische ist. Ja? Und das findet ja dann seine Fortsetzung bei Freud, dass eben Tod und Weiblichkeit die beiden großen Rätsel seien, was man auch nicht romantisch auffassen darf, sondern doch eher mit Lacan, La femme n'existe pas, also die Frau gibt es nicht, die Frau ist eine soziale Konstruktion. Das hat ja auch Otto Weininger, der große Antifeminist, für sich in Anspruch genommen, dass sein W und sein M kein empirisches W und M ist. Nur, wenn wir das so lesen, dann fällt uns der Roman sozusagen zusammen. Ja? Also das ist eine wirklich schwierige Frage, vor die man als Leser, der versucht, einen Text zu verstehen, gestellt wird. Entweder wir lesen ihn real, dann haben wir die Übersteigerung, oder wir lesen ihn metaphorisch, und dann fällt er uns mit diesem einen Punkt eigentlich ein kleines bisschen zusammen. Es gibt dann noch eine Distinktion von zwei Arten von Frauen, diejenigen, die Sinne, Natur, Männlichkeit und sich selbst achten, und die mit Reue auf diese Komponenten reagieren. Auf jeden Fall liebt der Erzähler nicht die Lucinde allein. Er liebt die Weiblichkeit, die Blume der Schöpfung, die Einheit von Natur, Schönheit und Bildung. Und das ist, und da kommt jetzt wieder einmal das Wort Religion vor, das ist eben die älteste Religion, zu der er zurückgekehrt sei. Und da fallen mir wieder bei dem Wort Rückkehr, fallen mir wieder die Schillerschen Halbkugeln einer besseren Welt ein, zu denen man ja dann auch nach einer Pause von 20 Jahren oder 15 Jahren oder wie auch immer wieder zurückkehrt. Und er versteht sich eben als Priester dieses Frauenkultes. Liebe ist etwas Objektives und gleichzeitig ist sie aber ewig neu und jung, aber ihre Sprache sei frei und kühn. Also das ist ein neues Programm, das einfach viele Konsequenzen hat. Ja, ich bin nicht eingegangen auf seine Schilderung, was man als Mann da alles durchmachen muss, eine platonische Freundschaft zu einer Frau und eine ausnützerische Beziehung zu einer Frau, die einen ein bisschen ausnimmt und eine ganz leicht homoerotisch eingefärbte Beziehung. Man muss also sozusagen mehrere Facetten des Lebens kennenlernen, ohne dass man in ihnen stecken bleibt. Das ist wieder eine Kritik am Meister, weil der Meister bleibt mehrere Male stecken. Ja? Während Schlegel lässt seinen Ich-Erzähler so schön durchgehen, er lässt ihn in so kurzfristigen, unangenehmen Zuständen, aber dann geht das positiv weiter. Es gibt dann auch noch eine Idylle über den Müßiggang. Das ist die Negation des protestantischen produktiven Prinzips. Sie wissen, Müßiggang ist die, wie Max Weber sie darstellt, in der protestantischen Ethik, Müßiggang ist die große Sünde. Ja. Man darf im Namen Gottes reich werden, also diese Ambivalenz des Katholizismus gegenüber dem Reichtum wird aufgelöst. Es gibt vor allem im Reformprotestantismus, aus dem Schlegel ja kommt, eine spirituelle Prämie für den Erfolg und die weist er zurück im Namen einer Lebensluft der Unschuld und der Begeisterung. Der Müßiggang ist das einzige Fragment von Gottesähnlichkeit, das uns noch aus dem Paradiese blieb. Fleiß und Nutzen sind die Todesengel mit dem feurigen Schwert, welche dem Menschen die Rückkehr ins Paradies verwehren. Es ist... Das gefällt Ihnen. Dann kriegen Sie gleich einen Kant, der sich ja in seiner Geschichte in weltbürgerlicher Absicht eigentlich sehr negativ über das Paradies äußert. Ne? Indem er uns erklärt, in einer brillanten Interpretation im Grunde von vier Absätzen aus Genesis 1 und 2, dass eigentlich Vernunft, Kultur und alles erst in dem Augenblick gekommen ist, in dem wir uns auf uns selbst besonnen haben. Die Schlange erwähnt Kant nicht, aber die Schlange ist eigentlich positiv. Ja? Mit diesem ihr werdet sein wie Gott, eretissicus Deo, ja, und ihr werdet dann merken, ihr habt nichts an. Und ihr werdet dann realisieren, man muss arbeiten im Schweiße des Antlitz und die Frauen müssen gebären mit Schmerzen. Ihr werdet dann endlich die Realität erkennen. ab der Vertreibung aus dem Paradies und damit beginnt der Zwang zur Vernunft. Ja? Also ich glaube, dass das schon ein ganz gutes Beispiel ist, wie Schlegel implizit und ohne ihn zu nennen immer wieder auf Kant losgeht. Ja? Das Lob des Müßiggangs oder das Lob der Faulheit ist ja etwas, was periodisch immer wieder auftaucht. Auch der Schwiegersohn von Karl Marx, Paul Lafargue, hat also diese romantische Utopie seines Schwiegervaters vom Vormittag dichten, ohne Dichter zu sein, so verstanden, umgebracht war jetzt der Fehlleistung, weil ich an seinen Tod dachte, dass eben die Faulheit der wahre Zustand ist. Das mit seinem Tod ist eine sehr utilitaristische und verdinglichtende Umgangsweise mit sich selbst. Er und seine Frau haben sich Gunter Sachshaft mit 70 umgebracht, nicht wie bei Gunter Sachs, weil alles langsamer gegangen ist und er sich eine Selbstdiagnose gestellt hat, sondern weil sie der Gesellschaft nicht mehr nützlich sein können. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, ne? Zwischen dem, zu dem zuerst die Faulheit preisen, ja, ja, also Müßiggang ist für Schlegel das eigentliche Prinzip des Adels. Das wirklich Heilige ist der Schlaf. Höchste Kategorie des Schlafes ist der der Menschen, die einander umarmen. Ich lese das auch gegen den Protestantismus, also eben gegen diese Abtrennung des Schlafes von der Realität. Die haben, sagt Schlegel, eigentlich, die haben nie geschlafen, richtig geschlafen und daher nie richtig gelebt. Ein goethischer Held, nämlich der Prometheus, also der Mann, der seinen Halbgötterstatus aufgegeben hat und uns Menschen das Feuer gebracht hat, wofür er an einen Felsen angeschmiedet wurde und ein Adler ihm täglich ein Stück aus der Leber rausgepickt hat, die ihm nachgewachsen ist bis zum nächsten Tag, wird einfach hier verspottet, weil er die Menschen zur Arbeit verführt hat, dadurch, dass er ihnen das Feuer gebracht hat, damit sie damit kochen konnten, backen konnten und ähnliches, muss er eben jetzt auch arbeiten. Und der Prometheus wird ihm zum Erfinder des Fortschrittes und daher zu einer niederträchtigen Figur. Das ist wiederum ein Punkt einer Distanzierung. Ich habe Ihnen die Condorcet-Rezension, ja, wo er also sozusagen Condorcet, der den Begriff Fortschritt kodifiziert hat, gepriesen hat. Er hingegen orientiert sich am Herkules. Ich muss sagen, meine Mythologiekenntnisse sind sicher schlechter als die des Schlegel, aber dass der Herkules nichts gearbeitet hat, hat mich überrascht, diese Bemerkung. Also er hat nichts gearbeitet, obwohl er doch den Schweinestall des Augias gereinigt hat, indem er mehrere Flüsse zusammengebündelt hat und die durch und sei eben trotzdem in den Olymp gekommen. Man soll das Studium des Müßiggangs einführen und eine Religion daraus machen. Vielleicht lesen wir das so, dass wir sagen, Aspekte des irdischen Treibens lenken uns vom Wesentlichen ab. Hier geht es gegen den Geist der Industrialisierung, gegen das bürgerliche Prinzip. Bei heutigen geht es beispielsweise bei der Konsumkritik der 90er Jahre gegen das Haben-Prinzip, ja, eben im Namen eines Seins. Ja, wie gehen die Liebenden miteinander um? Konflikte würden in Treue und Scherz geklärt. Und da gibt es einen Dialog zwischen Julius und Lucinde, der eingefügt ist. Offensichtlich will er sie lieben. Sie hat Sorgen wegen der fiktiven Wilhelmine. Sie will wenigstens den Vorhang herunterlassen, wenn solches schon geschieht. Julius stimmt zu, aber nicht wegen der Konvention, das ist ihm wichtig, sondern wegen der erotisch stimulierenderen Lichtverhältnisse. Wenn er die Lippen in dem Schnee ihres Busens drückt. Mir ist die Szene wichtig wegen der Machtverhältnisse der Geschlechter. Wir haben doch gehört, dass sie überlegen ist, aber hier wird sie uns verweigernd vorgeführt. Er manipuliert sie mit dieser Vorhangsgeschichte auf eine neckisch witzige Art. Auch ist sie ein bisschen quälerisch eifersüchtig auf die Amalie, auf seine Art das weibliche Prinzip und nicht sie als weibliche Person zu lieben. Also wenn man den Konflikt zusammenfassen kann, er will zuerst von Liebe reden und dann über Eifersucht und bei ihr ist das umgekehrt. Das heißt, das Sicherheitsbedürfnis, das ja innerhalb Liebesbeziehungen existiert und wohl auch legitim ist, wird hier den Frauen zugeschrieben und wird im Namen des Witzes für irrelevant erklärt. Die Amalie, sagt er, liebe er doch nur zum Scherz. Eifersucht sei bürgerlich und dieses Paar verstünde sich doch als antibürgerlich. Ich zitiere das. Da liebt der Mann in der Frau nur die Gattung, die Frau im Mann nur den Grad seiner natürlichen Qualitäten und seiner bürgerlichen Existenz. Und beide in den Kindern nur ihr Machwerk und ihr Eigentum. Da ist die Treue ein Verdienst und eine Tugend und da ist auch die Eifersucht an ihrer Stelle. Also das ist eben seine Deskription der bürgerlichen Ehe, die eigentlich schon weiter ist als die, die Kant gegeben hat, ja, die aber trotzdem der bürgerlichen Ehe etwas Unzureichendes zuerkennt und meint, dass so, wie sie institutionalisiert ist, eine erotische Kultur nicht zulässt. Und jetzt erzählt er ihr also eben und uns auch seine Lehrjahre der Männlichkeit. Dass er das tut, ist wichtig. Ich meine, wir wissen alle, wie das Buch der Simone de Beauvoir über das andere Geschlecht anfängt. Man wird nicht als Frau geboren, man wird zur Frau gemacht. Hier ist es umgekehrt. Die Frau ist das Ursprüngliche und der Mann wird. Und daher ist bei Schlegel, ich finde das auch eine interessante Umkehrung, ist der Mann das zu Besprechende. Jetzt tritt ein Erzähler auf, der Lucinde erklärt, wie ihr Geliebter wurde. Noch einmal, es ist ja auch eine Art Entwicklungsroman. Er hatte eine wilde Jugend, eine Liebe ohne Gegenstand brannte in ihm und zerrüttete sein Inneres. Alles konnte ihn reizen, nichts konnte ihm genügen. Leichtsinn hat es da gegeben, hat es ja wirklich gegeben in seinen Leipziger Jahren und Ausschweifung. Er sei sinnlich aus Verzweiflung am Geistigen gewesen und nicht um der Sinnlichkeit halber und hätte sich mit Lust und Übermut ins Chaos gestürzt. Was ihn gerettet hat, war zunächst einmal ein heiliges Bild der Unschuld, ein edles Mädchen, mit dem er freundlich und fröhlich getändelt hat. Also das sind eben die Verhältnisse der Heranwachsenden, wie sie in dem Julia Roberts Film bis in die hohen 30er, My Best Friend's Wedding, hinaus gedehnt werden. Und jetzt beginnt er eine Reise durch weibliche Idealtypen, durch Idealtypen, die wir auch in anderen Werken finden, in Hoffmanns Erzählungen zum Beispiel von Offenbach, Meyatsch, ja. Also Sie kennen das. Das ist die Olympia, die ist eine Puppe, und das ist die venezianische Kurtisane, die ihm sein Spiegelbild wegnimmt, und das ist die lungenkranke deutsche Pianistin. Ja? Und es ist immer der gleiche Typ Mann, Dr. Tappatutto oder eben der Glaskugelmacher, der ihm die Frau wegnimmt, während Hoffmann das seinen studentischen Freunden erzählt, nimmt ihm gleichzeitig der Hofrat Lindhoff die Schauspielerin Stella weg. Und hier ist das eben eine Reise voller Überraschungen. Er kommt an das nächste unschuldige Mädchen, das er verführen will. Und dann passiert ihm etwas Überraschendes. Die überlässt sich nämlich seinen Liebkosungen mit einer schüchternen Lüsternheit. Aber dann, man weiß als Leser nicht, wie viel jetzt schon geschehen ist, weint sie und er zieht sich zurück, ohne sie sozusagen definitiv zu verführen. Dann landet er bei einer hohlen, beliebten und äußerst promisken Frau, einer gewissen Lisette. Er verschwendet sich und sein Geld. Er leidet unter ihrer Gefühllosigkeit und er wird, das denke ich, ist wichtig, zu einem manipulierten Objekt von Intrigen. Ja? Das heißt, in einer gewissen Weise, er erlebt das, was der familiär Verheirateten, höfisch Verheirateten, der Frau, die im Haus des Schwiegervaters wohnt, als Fremde, was der widerfährt. Sie ist ambivalent, zeigt auch Charakter, hat aber keinen Sinn für Realität und Poesie. Ich stelle sie mir vor wie eine dieser Frauen in den Film Noirs, den schwarzen Kriminalfilmen. Sie verführt einen Knaben, ist amoralisch, träge, kalt, prostituiert sich einmal, er trennt sich und daraufhin rast sie vor bacchantischer Wut in ihrem Kabinett und tötet sich. Also man muss einiges erleben mit den Frauen, ja, das ist die Message dieser Episode, damit man dann für die richtige präpariert ist. Ja? Das geht nicht aus dem Stand, ja? Sondern bei ihm hat das mit der Lisette eine paradoxe Folge. Er vergöttert sie von nun an nach ihrem Tod. Er wird depressiv, zieht sich in die Einsamkeit zurück, meidet ganz bewusst die destruktive Kraft der Erotik und sucht die Freundschaft mit Jünglingen. Die göttliche Kraft männlicher Freundschaft will er zum Lebensinhalt machen. Das heißt, jetzt kommt eine Phase in seinem Leben, da ist das alles Kunst, der Traum von Größe, Philosophie, das ist alles männlich kodiert über einige Jahre. Ja? Das ist also eine Stärke in diesem Konzept, dass er, und das ist die generelle Stärke des Entwicklungsromans, ja, dass wir es eben nicht mit statischen Figuren zu tun haben, sondern dass die in einer Art serieller Erzählweise sich ständig ändern können oder sich im Verlauf der Erzählung ändern können, weil der spätere Julius hat den früheren Julius natürlich verworfen. Er fürchtet ganz explizit das homoerotische Element, dass ja seine Beziehung zu Novalis, selbst wenn man das Zeitgebundene der Briefe in Rechnung stellt, doch irgendwo hatte. Aber die Phase ist wichtig in seiner Entwicklung, eine notwendige Phase der romantischen Freundschaft, die nicht vollzogen wird und die eine Kraftkammer der späteren Liebe darstellt. Also das sind eben nicht diese mit Testosteron gesättigten Montagues und Capellets, die sie einander bekämpfen oder sonst etwas. Und dann trifft er die Frau der Mitte, aber die hat schon gewählt. Es wird wohl seine Schwägerin gewesen sein. Sie war vergeben. Zitiert das. Überhaupt lag in ihrem Wesen jede Hoheit und jede Zierlichkeit, die der weiblichen Natur eigen sein kann, jede Gottähnlichkeit und jede Unart. Alles war fein, gebildet und weiblich. Die wird lange angeschwärmt, ihre kommunikativen Talente, ihre emotionalen Talente werden gelobt und es wird von einer Vergötterung seiner erhabenen Freundin gesprochen. Das heißt also, die unerreichbare Frau und die unerreichbarste Frau im Leben eines Mannes ist ja die Mutter. Die unerreichbare Frau ist die Voraussetzung der Liebesfähigkeit und ihr wird auch eine mütterliche Qualität zuerkannt. Sie sei bescheiden und freundlich wie eine zärtliche Mutter gewesen. Das ist insofern unklar, weil es ja im psychoanalytischen Sinne drei Mütter gibt. Nicht? Es gibt die Mutter der präödipalen Phase, das ist die mächtigste Figur, die es gibt. Die macht hell dunkel, die macht nass trocken, die macht kalt heiß, die stellt die Nahrung zur Verfügung, ja. Dann gibt es die Mutter der ödipalen Phase, wo vor allem der kleine Knabe irgendeine unklare Vorstellung hat, aber nicht weiß, was er mit der Riesin da irgendwie, wie das gehen soll. Und dann gibt es die Mutter der Pubertät, die eine sehr einschränkende Figur ist und eine sehr, sehr disziplinierende Figur und vor allem seit 200 Jahren, also schon viel länger, als seit den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts laufenden Verfall der väterlichen Autorität eine zentrale Rolle spielt. Aber diese unerreichbare Frau gehört eben auch dazu als legitime und wichtige Etappe im Leben eines Mannes. Vater hat überhaupt nichts zu tun, der wird also nie erwähnt. Die gibt ihm ein Über-Ich, sie veredelt ihn, er beginnt zu arbeiten und die ist es, die ihn an die antiken Helden zurückgeführt hat. Und er macht das viele Jahre, leidet, sieht älter aus, stilisiert sich sehr als Leidender im Text. Was also bedeutet, dass man eben auch das Leid braucht, um eben lieben zu können. Und auch sein Werk bleibt steif und steinern. Und dann lernt er die schwesterliche Freundin kennen, der ist jede Beschränktheit häuslicher Frauen fremd und das macht ihn wieder hoffen. Aber dann wird die Freundesfrau schwanger. Ich nehme an, dass das auch eine Personifikation der Schwägerin ist. Und er sehnt sich nach einer schönen Ehe. Ehe ginge vielleicht, aber der Begriff Liebe ist ihm heilig, und dann kommt wieder ein anderes schönes Mädchen und dann ist nichts. Und dann tritt endlich die Amateurkünstlerin, das ist interessant, ja, dass er ja nicht den Status, wenn er sie schon erfindet. Ja, warum macht er eine Amateurkünstlerin? Ne? Wenn der Bob Dylan ein Liebeslied schreibt, wir gratulieren ihm zum 70. Dann geht das, she got everything she needs, she's an artist, she don't look back. Ja? Also das ist so ein klassisches Ensemble. Das Lied ist ja ein, Sie kennen das vielleicht, das ist ja ein ungeheures Frauenloblied. Und die zweite Konnotation ist schon, die she is an artist. Und das ist dann noch verbunden mit dem eigentlich rätselhaften, she got everything she needs, she's an artist, she don't look back. Ja, also diese drei, und dann kommt noch eine lange Aufzählung, aber das sind ihre drei Spitzenqualitäten. Hier haben wir es nur mit einer Amateurkünstlerin zu tun, die einen Hang zum Romantischen hat. Das ist eine Liebesbedingung. Sie ist eine Mutter. Ein Kind ist ihr gestorben, er will ihre Hingabe und die gewährt sie ihm, und er lernt aus ihrer Hingabe, dass die Frauen allein im Schoß der menschlichen Gesellschaft Naturmenschen geblieben sind. Den kindlichen Sinn haben, mit dem man die Gunst und Gabe der Götter annehmen muss. Es ist wirklich manchmal schwierig, diese Sachen zu verstehen. Ja? Also, was meint das, wenn man es nicht mit dem Klischeebegriff von Romantik, den ich ja wirklich versuche, Ihnen auszureden, was heißt diese Kombination von kindlichem Sinn und Weisheit und Kunstwerk? Ist er da beliebig oder hat er seine Ordnung? Ich muss also sagen, mir ist das nicht gelungen, seine Gender Roles wirklich einigermaßen zu ordnen. Er findet auf jeden Fall in ihren Armen seine Jugend wieder, die üppige Ausbildung ihres schönen Wuchses war für die Wut seiner Liebe und seiner Sinne reizender wie der frische Reiz der Brüste und der Spiegel eines jungfräulichen Leibes. Das heißt also auf Deutsch konnotiert, das ist eine Absage an das Schönheitsideal des jungen Mädchens mit der straffen Figur. Da haben wir eben eine Para, eine Frau, die schon einmal geboren hat. Wir haben eine üppige und möglicherweise schlaffere Figur, die ihm aber, gerade weil sie nicht mädchenhaft ist, eine hinreißende Kraft und Wärme der Umschließung gibt. Sie hatte einen Anhauch von Begeisterung und Tiefe, den nur eine Mutter haben kann. Also da haben wir noch eine Liebesbedingung eingeführt. Und wir sind jetzt eigentlich in einer Konstellation, wenn wir ihn ernst nehmen, ja? Und wenn wir sagen, er schreibt Konstituentien, dann sind wir eigentlich in einer Situation mit einer Absage an die jugendliche Liebe und mit einer Präferenz für die Liebe eines nicht mehr so ganz jungen Mannes zu einer reiferen Frau. Aber er braucht, bis er das als Liebe erkennt, und zwar interessanterweise, und deswegen habe ich diesen Ihnen vielleicht unpassenden Bert-Brecht-Witz gemacht, er erkennt das erst nach 2 Jahren. Das heißt, die Limerenz muss vorbeigegangen sein. Ja? Also genau dieser Zustand mit den Dopaminen und mit den Bindungshormonen und sonst etwas ist verschwunden und dann setzt die Situation der Liebe ein. Das heißt, es ist keine Liebe auf den ersten Blick, sondern das ist eine Liebe, die sich erproben und erfahren muss. Also das ist wie eben diese Lieben, die sich erst mit der Zeit herausstellen, und jetzt kann er ordentlich malen, also die Bilder sind nicht mehr steif und leinen, das Leben wird ihm zum Kunstwerk. Ich zitiere, er fühlte, dass er diese Einheit nie verlieren könnte. Das Rätsel seines Daseins war gelöst, er hatte das Wort gefunden und alles schien ihm dazu vorherbestimmt und von den frühesten Zeiten darauf angelegt, dass er es in der Liebe finden sollte, zu der er sich aus jugendlichem Unverstand ganz ungeschickt glaubte. Und jetzt sozusagen, also nicht gerade auf die alten Tag, aber eben nicht mehr mit dem jugendlichen Unverstand. Ja? Jetzt lebt man kindlich und ernst. Also das kindliche Spiel und die Neckereien und das sich wechselseitig füttern und ähnliches, das ist eben nicht, das gehört eben nicht den 18-Jährigen, um es mal so zu sagen, sondern die werden enteignet und das gehört diesem relativ reifen Paar, das eben Scherz und heiligen Ernst synthetisieren kann. Das ist ein vollkommen neues Wertsystem. Ich muss Ihnen auch sagen, haben wir ja schon in meinem Leben ein paar Liebeskonzeptionen angesehen. Das ist eine relativ originelle, wenn man sie löst von so illustrierten Phrasen wie in der Antwort seines Dus findet man das Ich oder sonst etwas, sondern wenn man versucht auf einen möglichen harten Kern runterzugehen, dann ist es relativ einzigartig. Es sind 2 Briefe angehängt. Der erste, du wirst Mutter sein. Und da wird festgestellt, was vorher war zwischen uns, ist nur Liebe gewesen und Leidenschaft. Nun hat uns die Natur inniger verbunden, ganz und unauflöslich. Also man muss sich eben auch paaren mit dem Ergebnis der Fortpflanzung. Und man muss, und jetzt kommt wieder einer dieser subtilen Widersprüche bei Schlegel, ja, die sich erst bei mehrmaliger Lektüre entschließen. Wir haben so viel über Urbanität gesprochen, über Urbanität und als Voraussetzung des Witzes und Urbanität als Voraussetzung der Universalpoesie und ähnliches. Und jetzt wird uns auf einmal verkündet, man muss ein Landgut kaufen, das Landleben ist das Wahre. Und da schaltet sich aber die Realität ein. Schlegel selbst hat das ja auch nie geschafft, das mit dem eigenen Haus, das für ihn eine große Rolle spielt. Streiten ist gut, Missverständnisse bringen das Heiligste zur Sprache. Und die Briefe enden mit einem ungeheuren Lob der Luzinde. Die Übertreibung aus einem französischen Buch sei wahr geworden. Zitat, du hast durch mich die Unendlichkeit des menschlichen Geistes kennengelernt und ich habe durch dich die Ehe und das Leben begriffen und die Herrlichkeit aller Dinge. Alles ist beseelt für mich, spricht zu mir und alles ist heilig. Es ist mir, ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe wirklich versucht, das ordentlich zu lesen und auch im Kontext zu lesen. Ich weiß nicht, ob das Fragment hier nicht ausgespielt hat. Ja? Also, ob nicht Sätze wie dieser Satz und Beschreibungen eben eines Ganzen, ja? Ob die nicht das Fragment liquidieren und ob nicht in gewisser Weise diese Schiene vom Übergang, vom frühen Schlegel zum späten Schlegel, und deswegen rede ich so lang über das Buch, ob die nicht schon in der skandalösen Luzinde, die dem späten Schlegel so viel Schwierigkeiten gemacht hat, angelegt ist. Also beide sind sich eins und auch der Tod fühlt sich bei dem Gedanken schön und süß an. Es wird jetzt eigentlich vieles wiederholt im Schlussteil des Buches. Das Weibliche ist das Unbestimmte, das Männliche ist bestimmt. Oder die reizende Verwirrung des Unbestimmten, Weiblichen ist romantischer, aber die erhabene Bildung des Bestimmten ist genialer. Das heißt also, die Rolle des Genies, auf die eben auch Frauen Anspruch erhoben haben, kommt ihnen eigentlich nicht zu. Das war in der Vormärzliteratur ein relativ großes Thema. Wir haben da einiges an Lächerlichmachungen von Frauen, Bettina von Arnim zum Beispiel, wir haben einiges, wir haben einen Selbstmord, Charlotte Stieglitz, und eben nicht realisierte Genies. Der nächste Teil widmet sich in einem Brief des Julius an Antonio der Bekräftigung der Notwendigkeit von Freundschaft im Männerleben. Also diese Ehe ist eben nicht exklusiv aufeinander bezogen, sondern die männliche Stabilität, über die weibliche wird nichts gesagt, bezieht sich eben auch aus der Existenz eines Freundes. Es gibt dann eine Reflexion über Sehnsucht und Ruhe, und da passiert etwas, was ich Ihnen bis jetzt verheimlicht habe. Die Lucinde hat nämlich bis jetzt noch nicht gesprochen. Ja? Und in Sehnsucht und Ruhe hat sie das erste Mal eine eigene Stimme. Das heißt also, alles was ich bisher gesagt habe, ist über sie gesagt worden. Ja, und auch was ich berichte, was sie getan hat, die Geschichte mit den Vorhängen oder so, das hat er erzählt. Und jetzt sagt sie das erste Mal selber was auf 95. Nicht ich, mein Julius, bin die du so heilig malst, obschon ich klagen möchte wie die Nachtigall und wie ich innig fühle, nur der Nacht geweiht bin. Du bist es. Es ist die Wunderblume deiner Fantasie, die du in mir, die ewig dein ist, dann erblickst, wenn das Gewühl verhüllt ist und nichts Gemeines den hohen Geist zerstreut. Und jetzt haue ich mal im Schlegelschen Sinne alles zusammen, was ich bisher gesagt habe. Weil wenn die Lucinde sagt, ich bin's nicht, ja, du redest von einem Traumbild, dann wird's ja auf einmal wieder ironisch, stell ich mir vor. Ja? Also sie weiß, dass er projiziert und er erzählt, dass sie weiß, dass er projiziert. Und dass das Tändeleien der Fantasie sind und ähnliches. Also die Frage sozusagen, was ist jetzt eine romantische Liebe, stellt sich hier mit aller Entschiedenheit. Die Liebe ist nicht das stille Verlangen nach dem Unendlichen. Sie ist auch der heilige Genuss einer schönen Gegenwart. Sie ist nicht bloß eine Mischung, ein Übergang vom Sterblichen zum Unsterblichen, sondern sie ist die völlige Einheit beider. Durch die Magie der Freude zerfließt das goldene Chaos streitender Gestalten in ein harmonisches Meer, und jetzt kommt wieder etwas, was ich nicht verstehe, der Vergessenheit. In goldener Jugend und Unschuld wandelt die Zeit und der Mensch im göttlichen Frieden der Natur, und ewig kehrt Aurora schöner wieder. Ja, was tun wir mit solchen Sätzen? Ja, sind das Phrasen? Ist das Ornament? Oder hat das eine ernsthafte Aussage? Es kommt natürlich sehr viel durch, also die Geselligkeit, das ironische Element, eine im zeitlichen Kontext relativ deutliche Sexualsprache. Aber die Auffassung vom Weib als Natur, von der mutuellen Ergänzung, das sind ja Dinge, die gibt es haufenweise und die sind eigentlich immer im Detail zu besprechen. Also da, wenn man da zu schnell Schulen bildet oder Ordnungen schafft, dann fällt einem ja das zusammen. Sicher gibt es zwei prinzipielle Konzeptionen. Die der einen Menschlichkeit und die der Polarität, und es gibt die Konzeption der Ergänzung oder der Hierarchie, es gibt die Konzeption des weiblichen Defizits oder der Bildung des Ganzen, also eben die Frage, ob die Schillersche Frau Strümpfe strickt oder ob Schiller durch die Frau komplett wirkt. Aber wo liegt das Spezielle? Wenn man sich's ganz einfach macht, dann sagt man, das ist das Buch eines Mannes. Der hat sich das ausgedacht, das entstammt seiner kurzen gelebten Erfahrung, die er eben romantisiert und verlängert hat, also intensiviert hat, wo er einiges negiert hat, das Liebe beispielsweise einen Vertragscharakter hat, wenn Sie Karl Grammer, die Grammatik der Gefühle lesen, haben Sie andere Konzeptionen als die der Kunst. Wenn Sie sich Partnerwahl soziologisch anschauen, heiraten vor allem Akademikerinnen, im Regelfall Akademiker, also da gibt es ein Gleich und Gleich, gesellt sich gerne. Das hier ist eine Reduktion, die Natur mit einem Ensemble von Rollen, die uns eingeschrieben sind, zusammenstoßen lässt und wo zwischen diesen Rollen abgewogen wird, welche Rolle die passende ist und wo unter anderem wir eben auch eine harte Schule brauchen. Das Liebeskonzept hat einen Prestigecharakter, braucht aber auch das Konzept des Schreibens, um sich zu realisieren. Das heißt, die Liebe kann nicht autonom existieren, ja? Ohne die Kunst, die in dem Fall der Mann betreibt, weil die Frau ist ja eine Amateurin. Das heißt, das ist keine Liebe unter Handwerkern, ja? Die uns hier beschrieben wird, genauso wie der Wilhelm Meister eben ein Bürgersohn ist. War es eine Galanterie oder eine Einsicht, wenn Schlegel gesagt hat, das Zeitalter liegt in den Frauen? Das Zeitalter hat das ja nicht so gesehen. Ja? Es hat ja eine heftige Polemik gegen die Effeminisierung unserer Kultur gegeben. Es hat den sogenannten Antifeminismus gegeben. Wissen Sie, was Antifeminismus im ursprünglichen Wortsinn ist? Die These von der Kulturuntauglichkeit des Weibes. Ja, also es hat nichts zu tun mit Feminismus, sondern die Antifeministen, das waren die, die dann in späterer Zeit die Gehirne toter Frauen gewogen haben und festgestellt haben, vom physiologischen Schwachsinn des Weibes, hieß ein berühmtes antifeministisches Buch, das mit dem Feminismus und mit der Frauenbewegung noch nichts zu tun hat und wo dann eben der Bellizismus als die wahre Form, in der der Mann sich realisieren kann, die Lösung aus der Effeminisierung der Kultur dargestellt hat. In der Diotima, also einem Werk seiner klassizistisch-philologischen Periode, hat Schlegel ja bekanntlich die Diotima, von der Sokrates behauptet, viel gelernt zu haben, herausgestellt und gegen die Auffassung protestiert, dass sie wohl eine Hetäre gewesen sei, und hat im Übrigen den Ausschluss der Frauen von der Republik ja den Alten vorgeworfen. Das heißt, das menschliche Entwicklungsideal von Freiheit, Tätigkeit und Harmonie war im ursprünglich geschlechtsneutral. Er hat ein weibliches Bildungsideal konstruiert, das sollten wir aber im Kontext seiner Aufklärungskritik sehen. Das richtet sich in der Diotima sehr präzis gegen den Rousseau und dessen Auffassung, dass die Weiber echter Kunst und echter Begeisterung unfähig seien. Der romantische Antipode Rousseaus war allerdings eher Novalis mit dem Satz: Die Weiber sind vollendeter als wir, die Weiber sind die wahren Künstlerinnen. Beiden gemeinsam ist, dass die Weiblichkeit so wie die Männlichkeit zur höheren Menschlichkeit gereinigt werden soll. Da stellt sich aber einfach die Frage, wie das mit dem Bösen ist. Es gibt in jedem Fall auch in der Lucinde ein Ideal des Austausches, wie es auch bei der Diotima war, selbstständige Weiblichkeit und sanfte Männlichkeit. Ich denke, das Interessante an den Frauen ist gerade ihr damaliger Ausschluss aus der bürgerlichen Erwerbswelt. Also das macht sie zum romantischen Geschlecht par excellence. Und das macht sie auch zum poetischen Geschlecht, weil das Poetische eben etwas extra Alltägliches ist. Und es ist auch ein philosophisches Geschlecht, weil es offen für die Spekulation ist. Der Hans Meyer hat übrigens ein Buch über die Ausgeschlossenen geschrieben und das hat drei Teile. Der erste Teil überrascht nicht, da geht es um die Homosexuellen, das war Hans Meyer. Der zweite auch nicht, da geht es um die Juden, das war Hans Meyer auch. Aber der dritte ist überraschend, weil da geht es um die Frauen. Also der Hans Meyer hat die These sozusagen aufgestellt, das sind die drei ausgeschlossenen Bevölkerungsgruppen und eine ähnliche Strategie, die dann am Ende den Defekt preist, hat Karl Kraus gefunden, der eben auch ein Antifeminist war, der aber gesagt hat, die angebliche Untauglichkeit des Weibes zur Kultur ist seine wahre Qualität. Also das Weib konstituiert ein Reich der Schönheit, des Ich-Verlusts, eben der bedeutenden Momente, von denen Schlegel gesprochen hat, und ist die Absage an die falsche Ratio, ist die Repräsentantin eines Reichs der Gefühle und Triebe. Ja? Also vieles von dem, Herr Kos, wovon Sie heute gesprochen haben, ist dann sozusagen weiblich konnotiert. Ja? Die Diotima hat zwar ein romantisches Bildungsideal für Frauen skizziert, aber in diesem Sinn ist das weibliche Geschlecht revolutionär, weil es eben mit dem bürgerlichen Nonsens nichts zu tun hat. Ja? Und das ist, glaube ich, das Zentrale aus dem zeitlichen Kontext heraus, und das hat mir geholfen, dieser Versuch, einige Ungereimtheiten, über die ich Ihnen hier gesprochen habe, aufzulösen. Ja, nächstes Mal würde ich mir gerne über die Philosophie an Dorothea anschauen, irgendwie einen Paralleltext dazu. Gibt es bei Ihnen Fragen, Kommentare, Anmerkungen, Wünsche? Ja, begonnen hat er nicht. In der Diotima war er sicherlich nicht. Also,
ja. Dass die Frauen die Sehnsucht nach unendlichen, heiligen
Vorweisen, dass die Frauen nicht
gerade
zur
Perfektion kommen.
Ja. Ja, also. Ich würde eher von einer Zickzack-Entwicklung sprechen. Ja? Also, soviel ich weiß, ist die Vorgeschichte des Manninghaus-Bands zur Theorie der Weiblichkeit ja eher die, dass Manninghaus das abgebrochen hat, weil es ihm zu verwirrend geworden ist. Ja? Und Manninghaus hat sich dann auf einige Texte beschränkt und hat das ganze Briefmaterial sozusagen rausgelassen.
Das ist zum Beispiel ein Fragmento, der sagt, die Frau hat Sinn für die Philosophie, aber keinen für die Kunst. Das widerspricht
ja. 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 Ja, das sind eben genau die Punkte, und das ist eben, denke ich, das, was man schon das Schlegel-Erlebnis nennen kann, nämlich dass es ohne Zweifel ein Pionier ist, der viele neue soziale Felder intellektuell erschlossen hat, der aber gleichzeitig sich sehr oft widersprochen hat, und zwar nicht im produktiven Sinn widersprochen hat, oder einfach seine Dinge wieder aufgehoben hat. Ja? Also das soll jetzt hier nicht der bekannte Vorwurf der Verantwortungslosigkeit Schlegel gegenüber neu erhoben werden, aber das ist eben so. Ja? Und er hat sich, würde ich mal sagen, nicht so wie Foucault oder wie Oscar Wilde zum Widerspruch bekannt. Ja? Also dieser Sprung sozusagen, den Oscar Wilde getan hat mit seinem Text über den Niedergang der Lüge, ja? den hat er nicht getan. Aber vielleicht war er notwendig als Wegbereiter des Oscar Wilde. Alles klar? Gut, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Vergessen Sie Ihr Gerätchen nicht. Ja, bis nächstes Mal.